Haus 1. Wir machen Podcasts. Von der Politik in die Wirtschaft und wieder zurück. Das ist Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat 16 Jahre lang in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, in der auch ein früherer politischer Berater des Präsidenten Reagan arbeitete. Mit genau diesem Berater konnten Annika Jöris und Gabriela Keller von Korrektiv über Friedrich Merz und dessen Arbeit für verschiedene große Konzerne sprechen. Meyer Braun heißt die Kanzlei und es ist eine klassische Wirtschaftskanzlei. Friedrich Merz hat dort vor allem wichtige Kunden der Großindustrie betreut. Die ganz großen Aufträge von DAX-Konzernen gingen über seinen Schreibtisch. Aber während alle über Friedrich Merz' Rolle im Aufsichtsrat des deutschen Ablegers von BlackRock sprechen, steht seine Zeit bei Meyer Braun selten zur Debatte. Gabriela Keller und Annika Jöris haben sich diese Zeit genauer angeschaut und mit John P. Schmitz, besagtem früheren Berater von Donald Reagan, über Merz gesprochen. In ihrer Recherche zeigen sie außerdem, wie die politischen Forderungen im Wahlprogramm der CDU stark den Forderungen der Industrie ähneln, für die Merz ja früher gearbeitet hat. Zufall? Darüber haben Holger und ich mit Annika Jöris gesprochen. Hallo Annika.
Ja, hallo.
Hallo.
Ihr habt diese Woche, und mit ihr meine ich dich und Gabriela Keller, eine Recherche über Friedrich Merz veröffentlicht bei Korrektiv. Was habt ihr denn über Friedrich Merz noch rausfinden können, was wir nicht eh schon alle wissen?
Ja, wir haben, ich glaube, als Erste in Deutschland mit seinem früheren Arbeitskollegen bei Meyer Braun gesprochen. Das ist die Anwaltskanzlei, für die Friedrich Merz 16 Jahre lang tätig war. Und haben dann eben herausgefunden, dass Herr Merz, der eh schon bekannt ist für zahlreiche Verwaltungs- und Aufsichtsräte, die er im Laufe seines Lebens ausgefüllt hat, dass er eben für diese Anwaltskanzlei noch für sehr viel mehr Unternehmen tätig war. Also dieser Schmitz, der Amerikaner, mit dem wir sprechen konnten, der sagte eben ja, er war der beste Mann für die DAX-Konzerne. Und hat insofern also noch mit Geschäfte gemacht mit sehr viel mehr Konzernen. Und das wirft natürlich die Frage nach Interessenskonflikten auf, die er in seiner Zeit als möglicher Kanzler dann haben kann.
Was macht ein Mann in einer Anwaltskanzlei zum besten Mann für die DAX-Konzerne?
Ja, also er war ja da Senior Counsel, also hatte schon eine herausgehobene Stellung in dieser Anwaltskanzlei. Erst in Berlin, dann in Düsseldorf. Und eben unser Informant oder unser Gesprächspartner, der frühere Kollege von Merz, sagt eben ja, er hatte die besten Kontakte zur Politik und in die Konzerne hinein und konnte deswegen sozusagen die großen Aufträge alle betreuen. Und das liegt natürlich nahe, er war ja vorher auch Fraktionsvorsitzender in der CDU und dann in ganz vielen Aufsichtsräten eben vertreten. Von BASF bis zu AXA beispielsweise. Also er war in allen großen, in sehr vielen großen Konzernen bezahlt. Eben, wie wir jetzt rausgefunden haben, hat er noch für sehr viel mehr Konzerne gearbeitet. Und eben für diese Anwaltskanzlei, die war ihm bislang so ein bisschen im Hintergrund. Also alle kennen ja seine Tätigkeit für BlackRock, dieses größte Investmentunternehmen der Welt. Aber Meyer Braun ist eben auch eine spezielle Kanzlei, also wir haben mit verschiedenen Experten in Brüssel gesprochen, die gesagt haben, es ist so eine der aggressivsten Anwaltskanzleien, die da in ganz Brüssel rumläuft. Beispielsweise vertreten sie immer wieder BASF, beispielsweise darin, irgendwelche Verbote von Giftstoffen wieder zurückzunehmen oder die Wasserverschmutzung von BASF und anderen Chemiekonzernen in den USA, die nicht so teuer zu stehen kommen zu lassen. Also es ist eine spezielle Anwaltskanzlei, sehr erfolgreich, die eben gerade Großkonzerne vertritt und immer dafür sorgt, dass Gesetze nicht angewandt werden, meistens ja gesundheitlich relevante Gesetze wie etwa bei BASF, der wiederum der größte Chemiekonzern der Welt ist. Also wir sprechen hier nicht von Mittelstandsunternehmen oder so, die immer gern so im Wahlkampf erwähnt, sondern wirklich von den wirklich Big Playern global gesehen.
Die Kanzlei Meyer Braun gilt, das hat Annika gerade erzählt, in Brüssel als wirklich aggressive Vertreterin, vor allem für die chemische Industrie. Die BASF schaltet die Kanzlei immer dann ein, wenn es darum geht, Verbote von gesundheitsschädlichen Chemikalien zu verhindern. Aktuell vertritt Meyer Brown die BASF, um ein Verbot der Ewigkeitschemikalien, kurz PFAS, abzuwenden. John Schmitz, der Informant der Korrektivrecherche, drückt es so aus, Zitat, wir schlagen Brücken zwischen Unternehmen und Genehmigungsbehörde und zu diesem Alltag gehört es auch, dass die Kanzlei für die Mandanten Regierungsbeamte trifft. Zitat Ende. Besonders brisant ist auch, dass Friedrich Merz schon vor seinem Antritt bei der Kanzlei Meyer Brown enge Verbindungen zur BASF hatte. Nach seinem Jurastudium und einer kurzen Tätigkeit als Richter begann er eine Karriere als Referent beim Verband der Chemischen Industrie, kurz VCI. Und genau dort ist die BASF ständiges Mitglied im Präsidium. Danach landete er, wie gesagt, bei Meyer Brown. Die Kanzlei, die den umsatzstärksten Chemiekonzern der Welt auch vertritt. Und dann war er auch noch Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock. Das ist der größte Investor bei der BASF. Ach, und übrigens war er auch schon im Verwaltungsrat der BASF Antwerpen. Wird jetzt etwa ein Chemielobbyist Bundeskanzler?
Also er war 16 Jahre lang bei Meyer Brown. Insofern war das seine wichtigste und längste Tätigkeit außerhalb der Politik, die Friedrich Merz angenommen hatte.
Also sozusagen die Zeit, die Angela Merkel Kanzlerin war, oder?
Genau, also die gesamte, ja, schöner Vergleich, die gesamte Merkel-Zeit war er bei Meyer Brown und hat auch in der Zeit eben diese ganzen Aufsichtsräte und so weiter bekommen. Also es ist so ein bisschen so wie, ich habe es mal so als Tinder für Aufsichtsräte bezeichnet, wenn man in dieser Anwaltskanzlei sitzt, hat er offenbar sehr viele Angebote bekommen und ja auch sehr viel angenommen. Also es wurde ja schon mehrfach kritisiert, dass eigentlich auch niemand das jetzt seriös so viele Aufsichts- und Verwaltungsräte wirklich verfolgen kann.
Hast du eine Zahl, wie viele das sind oder waren?
Also es sind mindestens 15. Huh. Das wird nicht immer, also es sind vielleicht auch nicht alle transparent. Friedrich Merz hat auch auf unsere Fragen nicht geantwortet und hat ja auch damals gegen die Offenlegung seiner Nebentätigkeiten geklagt. Also er ist ohnehin schon dafür bekannt, dass er nichts öffentlich machen will, was er sozusagen verdient und wo er es verdient. Und das macht jetzt so eine absolute Zahl schwierig. Was aber, glaube ich, wirklich bemerkenswert ist, ist, dass das bislang noch nicht so richtig diskutiert wird. Also viel besprochen wurden immer so die Wechsel nach der Politik. Also Schröder geht zu Gazprom, Dirk Niebel geht in die Rüstungsindustrie, der frühere Entwicklungsminister von der FDP. Aber bei Merz ist es ja jetzt genau andersrum. Also der war erst Industrie und geht dann zurück in die Politik. Und da haben wir eben auch mit ein paar Politikwissenschaftlern gesprochen, die alle gesagt haben, natürlich birgt das Riesengefahr von Interessenkonflikten, weil das kann sich jeder persönlich überlegen, wenn man über einen früheren Arbeitgeber, mit dem man sich auch sozusagen herzlich getrennt hat, plötzlich Gesetze verabschieden muss, beispielsweise, die deren Interessen zuwiderlaufen. Also beispielsweise jetzt, wenn es um BASF geht, sich für Chemikalienverbote oder diese Forever Pollutants, also diese Ewigkeitschemikalien auszusprechen, dann ist das schwierig. Da werden Sachen zusammengemischt, die man, glaube ich, in einer Person besser nicht mischen sollte. Aber bei Friedrich Merz ist es jetzt so, er hat eben nahe, also kollegiale und finanzielle Verbindungen zu diesen Firmen gehabt, über die er bald wird mitentscheiden müssen über diverse Gesetze.
Hat ein Kanzler so viel Macht, also politisch so viel Macht, dass er die Interessen seiner früheren Auftraggeber durchsetzen kann?
Ganz klares Ja. Also wir haben uns auch, ist auch ganz interessant, wir haben uns das Wahlprogramm der CDU angeguckt und die Pressemitteilungen und Forderungen der Industrie, also beispielsweise der chemischen Industrie, zu der BASF gehört, oder der Metallindustrie, die ihm auch sehr nahe steht über verschiedene Verbindungen. Und die sind halt häufig wortgleich. Also der Forderungskatalog seiner früheren Auftraggeber gleicht genau dem Wahlprogramm der CDU. Und das sind jetzt nicht nur so ungefähre Ähnlichkeiten, sondern das reicht wirklich bis ins genaue Wording hinein. Also wenn einer sagt, wir fordern ein Belastungsmoratorium, ist jetzt kein gebräuchliches Wort, was jetzt irgendwie jeder so ab und zu mal äußert, sondern das ist hat sozusagen die chemische Industrie erfunden, gemünzt auf die Europäische Union und sagt, ja, wir werden zu sehr belastet, wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Und genau dieses Wort findet sich jetzt beispielsweise auch im CDU-Wahlprogramm. Und natürlich jetzt zu der Frage, wie viel Einfluss hat er denn dann als Kanzler? Also da gibt es ja unendlich viele Gesetzesbereiche, wo das sozusagen wirksam sein könnte. Also beispielsweise. Ja,
bei Scholz hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass der sonderlich viel Einfluss gehabt hätte in den letzten 3 Jahren.
Ja, sagen wir mal, er hat ihn nicht geltend gemacht, ne? Aber er hätte können. Also genau, er hätte können. Und Friedrich Merz hat es jetzt ja sich so, also was er jetzt davon alles umsetzt, weiß ich nicht. Aber der Wind weht ja gerade so Richtung Wirtschaftsliberalismus und sein Programm ist halt so geprägt, dass es den Firmeninteressen und auch denen, für die er gearbeitet hat, sehr entgegenkommt. Also wenn er sagt, er möchte Bürokratie abbauen in Brüssel, klingt erstmal harmlos, Bürokratie mag irgendwie kein Mensch. Aber dahinter verbergen sich ja jetzt in der Chemieindustrie oder auch bei der Autoindustrie Sachen wie Luftreinhaltepläne, also saubere Luft, sauberes Essen, irgendwie möglichst gering schädliches Plastik beispielsweise. Da werden jetzt gerade in den kommenden Jahren sehr viele Gesetze verabschiedet in Brüssel, wo es genau darum geht, welche Stoffe werden verboten, für welche müssen andere Stoffe gefunden werden. Und diese Sachen, da kann er natürlich mitsprechen. Oder bei der Metallindustrie geht es viel um die Autoindustrie. Da will er ja das Verbrenner aus ab 2035 wieder rückgängig machen, was auch genau seinen Buddies entspricht sozusagen, die er so im Laufe seines Lebens angesammelt hat. Also ganz klar hat er da große Möglichkeiten, die Interessen seiner früheren Auftraggeber durchzusetzen.
Jetzt hat Merz das Wahlprogramm ja vermutlich nicht in seiner Studierstube alleine geschrieben, sondern das werden ganz andere Leute geschrieben haben. Habt ihr auch Hinweise darauf gesehen, dass es da noch mehr Interessenkonflikte gibt, also unterhalb des Kanzlers oder unterhalb des Parteivorsitzenden?
Genau, also wir sind noch so seiner ganzen Peer Group, nenne ich es mal, nachgegangen. Da ist natürlich als erster Carsten Linnemann Generalsekretär und Vorsitzender der Mittelstandsunion in der CDU, die wiederum lange von Thorsten Alsleben geführt wurde, der Chef ist der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist so eine sehr aggressive Lobbygruppe, die einst, das kennen vielleicht noch die meisten, diese Kampagne gegen Annalena Baerbock gestartet hatte, wo sie in so einem Moses-Kostüm irgendwie Tunika so gezeigt wurde und als würde sie jetzt 10 Verbote erlassen als grüne Kanzlerin. Das war noch im letzten Wahlkampf, aber daher kennen sie vielleicht viele. Aber da ist sozusagen ein ganz enges Verhältnis zu dieser Initiative Soziale Marktwirtschaft, die wiederum von den Arbeitgeberverbänden Metallindustrie komplett bezahlt wird mit vielen Millionen im Jahr, 5 bis 6 Millionen im Jahr. Das ist dann wiederum die Autoindustrie. Also sein Netzwerk reicht einfach weiter über den Generalsekretär zu verschiedenen Lobbyverbänden, die ihm sehr nahe stehen und in denen er auch teilweise tätig war. Also wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass er Mitglied war in so einem Förderverein, den es mal ganz am Anfang dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gab. Also er hat quasi mitgegründet. Und auch heute noch ist dann wiederum diese INSM, das ist wirklich ganz interessant, die taucht immer mal wieder auf und die war zuletzt jetzt so einer der großen Sponsoren des CDU-Parteitages, war sogar dieses rosafarbene Logo auf den Eintrittskarten abgedruckt von dieser Lobbygruppe. Also diese Verbindung von dieser Kanzlei, die wir jetzt rausgefunden haben, das bettet sich natürlich ein in so ein größeres Netzwerk von Merz. Das ist ja jetzt auch nicht neu, also er war ja schon immer sozusagen der marktliberale Flügel und nicht der Arbeitnehmerflügel der CDU. Aber er ist halt ganz klar, übrigens fast nur von Männern und wirklich von diesen marktradikalen Männern umgeben in seiner Partei, die wiederum ganz eng sind mit Unternehmensverbänden. Was jetzt schon mal ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was er für eine Politik machen wird. Also steht im CDU-Programm drin, aber das zeigt, glaube ich, diese Gruppe um ihn herum. Die haben wir auch in so schönen Grafiken dann drin in dem Korrektivtext. Also wer da sozusagen dann die Einflüsterer sind und die Politik mitbestimmen werden.
Das heißt, sowas wie die 16 Jahre Angela Merkel können wir überhaupt nicht erwarten, wenn jetzt die CDU den Kanzler stellt, oder? Also weil Angela Merkel ja auch als eine, immer gut, einerseits hat sie ja auch dafür gesorgt, dass Merz in der Partei erstmal nicht so weiterkommt. Und andererseits stand sie ja so für einen sehr integrativen Kurs, also für eine, weiß ich nicht, pragmatische Politik kann man es vielleicht zusammenfassend nennen, aber nicht unbedingt immer marktliberal. Klar hat die CDU auch immer Lobbyinteressen hier und dort vertreten, aber meinst du, da kommt nochmal ein ganz anderes Level auf uns zu?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was Friedrich Merz und seine Peer Group oder sein Netzwerk sozusagen da jetzt planen, ist ein absoluter Bruch mit der Merkel-Politik. Also es sind ja auch alles Leute, die Angela Merkel immer sehr stark kritisiert haben und immer gesagt haben, das ist quasi so eine Sozialdemokratisierung oder so, wurde ihr vorgeworfen. Und ich weiß, dass es jetzt Leute, die noch eher diesem sozialliberalen Flügel angehören oder dem Arbeitnehmerflügel, dass die es jetzt gerade sehr schwer haben. Also da haben wir auch mit einigen gesprochen von der CDA, also dieser Interessensgruppe von Arbeitnehmern in der CDU, also die eher Arbeitnehmerinteressen vertreten beispielsweise, die sich auch mal für Mindestlohn aussprechen, was in der CDU lange Zeit quasi ein verbotenes Wort war. Und die haben es gerade extrem schwer. Also die werden auch gerade von diesen Lobbygruppen aggressiv angegangen. Und die hatten dann unter Merkel, hatten es doch wesentlich leichter, als sie es jetzt unter Merz haben werden. Einfach weil das gar nicht sein Interesse ist und weil diese Leute ihm auch gar nicht so nahe kommen wie all die Marktradikalen, die jetzt sich um ihn scharen.
Mir kommen gerade so Analogien in den Kopf. Wir sprechen ja viel über die Broligarchie, also dass so die Tech-Bros in den USA jetzt sehr stark mitreden können bei der Regierung Trump. Allen voran natürlich Elon Musk, aber es gibt ja auch andere, die sich schon jetzt sehr positiv plötzlich äußern über Donald Trump. Gehen wir da gerade in eine ähnliche Richtung, dass uns eigentlich Konzernchefs und Menschen, die ein besonderes wirtschaftliches Interesse haben, die Politik auch ein Stück weit diktieren werden oder zumindest stark mitbestimmen?
Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Es gab ja auch am Dienstag diesen Wirtschaftswarntag. Der wurde auch initiiert von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, über die ich jetzt gerade ja schon gesprochen habe, als aggressiver Lobbyverband. Und die haben natürlich auch ein Netzwerk, was dann bis in die Bild-Zeitung reicht. Also Bild-Zeitung hofiert Herrn Merz ja auch tagtäglich eigentlich und hat auch diesen Wirtschaftswarntag, also der auch mit so ganz alarmistischen Tönen einhergeht. Jetzt muss eine andere Wirtschaft her, sonst gehen wir hier kaputt, so ungefähr ist so dieser Tenor dieses Aufrufs, wo auch noch andere Lobbyverbände sind, neben der INSM. Also die machen eine ziemlich aggressive Politik, aggressiv Wahlkampf auch für Friedrich Merz, weil diesen Wirtschaftsumschwung, den sie wollen, den sehen sie eben bei Friedrich Merz erfüllt. Und insofern ist das, und das zeigt ja jetzt auch dann die Recherche, genau, also so ein enger Schulterschluss zwischen Großkonzernen und der Politik.
Unterm Strich würden vor allem die Konzerne von einem Bundeskanzler Friedrich Merz massiv profitieren. Denn er verspricht niedrige Steuern und lockere Regeln, was Umwelt- und Gesundheitsschutz angeht. Und der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher von der Frankfurter Goethe-Universität sagt deswegen in der Korrektivrecherche, von allen Kanzlerkandidaten, die Deutschland je hatte, ist er derjenige, der am stärksten durch neoliberale Vorstellungen geprägt ist. Doch nicht nur Friedrich Merz als Einzelperson ist von diesen Vorstellungen stark geprägt. Ein wichtiger Baustein innerhalb der CDU ist in Sachen Wirtschaftsfragen der sogenannte Wirtschaftsrat. Über den haben wir auch schon öfters bei uns in der Sendung gesprochen, weil Lobby-Control den seit vielen, vielen Jahren kritisiert. Der Wirtschaftsrat ist nicht etwa ein offizielles Gremium der CDU, das damit auch dem Parteiengesetz unterliegt, sondern eine Lobbygruppe, die regelmäßig auch bei den Vorstandssitzungen der CDU teilnehmen kann. Die Transparenzpflichten, die nach dem Parteiengesetz für Parteigremien gelten, gelten für den Wirtschaftsrat aber nicht. Christina Deckwirth von Lobby Control drückt es so aus. Der Wirtschaftsrat dient Merz als Machtbasis und, Zitat, von hier bekommt er Unterstützung und Rückendeckung und kann sich als Mann der Wirtschaft feiern. Zitat Ende.
Aber ist das wirklich neu? Also ich erwarte gerade von der CDU, gerade von den Unionsparteien, erwarte ich tatsächlich nichts anderes, als dass sie Industrieinteressen vertreten und zwar fast unmittelbar.
Also ich glaube nicht, dass das die meisten erwarten, so wie du. Also diese Zuspitzung, ich meine, Frau Merkel beispielsweise, die hatte überhaupt keine Unternehmensbeiräte oder sowas, ne? Die hat nie einen Privatjob jetzt in der Form angenommen, wie Friedrich Merz es eben tat mit seinen mindestens 15 sehr hoch bezahlten Posten, die er innehatte. Also diese Interessensverschränkung, die da jetzt gerade stattfindet, die ist, glaube ich, absolut neu. Also das ist halt schon, also wenn man in einer Person sozusagen verschiedene Interessen vertritt, einmal als Bundeskanzler, muss man ja dem Gemeinwohl dienen und als ehemaliger Arbeitnehmer oder Auftragnehmer ja, will man seinem Unternehmen ja auch nicht schaden sozusagen. Also dieser Konflikt in einer Person, das ist, glaube ich, schon absolut, absolut neu. Dass die CDU immer eine wirtschaftsnahe Partei war, ist ja absolut Konsens. Aber diese absolute Nähe und diese gleichlautenden Forderungen ohne Abstriche und ohne, dass da eine andere Forderung jetzt aus dem Arbeitnehmerflügel beispielsweise sich wiederfinden würde in dem Programm, das ist, glaube ich, schon absolutes Novum.
Die große Frage ist ja, und jetzt? Also jetzt habt ihr das öffentlich gemacht, habt das recherchiert, habt eine Aufmerksamkeit dafür hoffentlich. Wir nehmen einen Tag, bevor ihr das Ganze veröffentlicht, auf. Wie geht ein Land mit sowas denn um, idealerweise? Weil es ist nicht mehr sonderlich lang bis zur Bundestagswahl. Dass die CDU jetzt den Kanzlerkandidaten ändert, ist unwahrscheinlich.
Genau, also das ist schwierig. Normalerweise, also in diesen OECD-Richtlinien für Interessenkonflikte steht genau drin, dass also wenn jemand auch nur den Anschein erweckt, dass er in einen Interessenkonflikt geraten könnte, darf er sozusagen über das betreffende Gesetz oder die betreffende Entscheidung oder Auftrag nicht mehr mitbestimmen. Das ist natürlich jetzt als Bundeskanzler sehr schwierig, sollte er es einmal werden. Aber ja, er ist es noch nicht und wir wissen noch nicht, in welcher Konfiguration und so weiter das dann alles laufen wird in der Regierung. Aber natürlich muss man dann ganz besonders bei den Unternehmen, zu denen er so enge Kontakte hatte, aufpassen, wie die Entscheidungen ausfallen und das auch sozusagen immer möglichst transparent, auch wenn er es verhindern möchte, diese Transparenz transparent machen, ob er da jetzt wirklich ja im Namen aller Bürgerinnen und Bürger spricht oder nicht vielleicht doch eher im Namen irgendwie des Managements, dem er so nahe steht.
Habt ihr eigentlich auch mit anderen CDUlern darüber reden können?
Wir haben jetzt sehr vielen gesprochen und waren eigentlich überrascht darüber, wie viele, das waren dann eher aus dem Arbeitnehmerflügel, aber nicht nur, darüber sprechen wollten, weil ich glaube, es gibt auch, jetzt ist natürlich so ein bisschen Rally Round the Flag, jetzt ist natürlich März aussichtsreichster Kanzlerkandidat, niemand kann da jetzt öffentlich sozusagen in die Suppe spucken. Aber natürlich gibt es in der Partei, die immer aus verschiedenen Strömungen bestand, natürlich gibt es in der, ich nenne es immer sozialer ausgerichteten Strömung oder eben der Arbeitnehmerflügel, natürlich sind die Leute.
Der gemäßigte Konservatismus.
Ja, natürlich sind Leute total unglücklich damit, dass ihre Positionen jetzt so radikal übergangen werden und das ist alles so nur noch in diese marktliberale Richtung geht, genauso wie sie natürlich jetzt alle oder viele von denen auch ganz unglücklich waren über seine AfD-Kooperation oder wie man sie jetzt nennen will, mögliche Kooperation, wo ja auch wiederum der Lindemann, über den wir gerade schon gesprochen haben, dieser marktradikale Generalsekretär, auch besonderer Treiber dafür war, jetzt Gesetze möglicherweise mit der AfD zu verabschieden, beziehungsweise die Brandmauer nicht mehr ernst zu nehmen. Das hat er ja explizit so genannt. Also deswegen, genau, wir konnten mit einigen sprechen, die meisten leider nur anonym, aber nicht alle, weil natürlich, gerade das beschreiben wir auch, wie aggressiv mit den Andersdenkenden da gerade sozusagen umgegangen wird, wo wir gerade über dieses Brotum sprachen und diese Leute, die oder dieses Netzwerk, das Merz um sich hat, also diese Aalsleben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der gehört auch so einem evangelikalen Kreis an, was wiederum auch so eine Parallele wäre zu den USA, und schreibt da in so einem evangelikalen Blatt, wofür wir jetzt mal so ein Probeabo genommen haben, schreibt er dann so Sachen wie, das Management müsste evangelisiert werden und irgendwie, wenn der Staat nicht mehr helfen kann durch Arbeitslosenhilfe oder so, dann bliebe einem ja immer noch Gott. Und also schon sehr besondere Sätze, die man eher so in den USA jetzt aktuell vermuten würde, die finden sich aber jetzt eben in dieser Lobbygruppe wieder.
Also kriegt das C in CDU doch wieder eine Bedeutung?
Ja, in einer anderen Variante vielleicht als mal so von Leuten wie Heiner Geißler oder so gedacht.
Habt ihr irgendeine Antwort aus dem CDU-Präsidium bekommen oder sowas?
Gar nichts haben sie gesagt. Gar nichts haben sie gesagt.
Aussitzen, also doch wie bei Kohl.
Ja, wie bei Kohl, genau, wieder aussitzen. Das habe ich jetzt aber gelesen. Es gab auch einen ganz guten Artikel im Spiegel oder sehr guten Artikel im Spiegel, auch zu seinen BlackRock-Tätigkeiten und zur WestLB und so weiter, wo er auch nichts beantwortet hat. Also das scheint jetzt gerade so die Strategie zu sein, diese Presseanfragen einfach komplett zu ignorieren, was ich ziemlich frech finde, weil ich meine, er muss sich natürlich jetzt gerade als Kanzlerkandidat, wäre es ganz gut, wenn er sich Fragen des öffentlichen Interesses und das sind auf jeden Fall welche, wenn er sich dazu äußert, aber er hat es halt komplett ignoriert. Die haben nicht mal geantwortet, dass sie nicht antworten, sondern wir haben nochmal angerufen, nochmal geschrieben, sagt die Pressestelle, ah, schicken Sie es doch einfach nochmal, vielleicht ist es Untergang, nochmal geschickt, und also dreimal geschickt, ohne jede Antwort, was ich ziemlich dreist finde. Aber es passt dazu, wie er halt immer schon mit seinen Nebentätigkeiten oder Haupttätigkeiten umgegangen ist. Er war ja einer der beiden Bundestagsabgeordneten, die gegen diese Offenlegung der Nebeneinkünfte geklagt hat. Wir wissen auch warum, weil dann kam eben raus, dass er Multimillionär ist durch seine Nebentätigkeiten.
Wie beenden wir jetzt das Gespräch? Ich habe gerade nachgedacht, du machst ja sonst viel vor allem zum Thema Umwelt, Klima, was ja eigentlich auch die drängendsten Fragen der aktuellen Zeit sind oder für mich zumindest die drängendsten Fragen sind. Ich glaube, für den Friedrich Merz eher nicht. Das ist ja dann auch Teil des Ganzen, ne? Dass wir diese Fragen auch so aussitzen wie eure Presseanfragen.
Genau, das wird komplett ausgesessen. Also es gibt eigentlich ja nur negative, also was Klimapolitik angeht, negative Beschlussfassungen. Beispielsweise die Klimaziele sollen zurückgenommen werden oder verschoben werden. Also das zeichnet sich in jedem Fall schon ab, dass es klimapolitisch sicherlich kaum oder wenig Fortschritte gibt. Also jetzt, wenn man jetzt nur das CDU-Programm nimmt.
Naja, dann hoffen wir mal, dass Menschen sich das genauer anschauen, was die CDU da an Interessenskonflikten mitbringt. Vielen Dank, dass ihr das recherchiert und aufbereitet habt.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Den Link zur Korrektivrecherche findet ihr natürlich in euren Shownotes. Auch den Spiegelartikel, der leider hinter einer Paywall ist, verlinke ich euch dort. Ja, ich würde sagen, die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs ist in vollem Gange. Umso wichtiger ist es, solche Informationen wie in dieser Korrektivrecherche mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Denn ich weiß nicht, ob allen so klar ist, was für eine CDU Friedrich Merz repräsentieren wird, sollte er wirklich Kanzler werden, was ja noch nicht gesagt ist. Wir werden in den kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl auf jeden Fall weiter mit spannenden Leuten über ihre Themen sprechen. Unter anderem über Landwirtschaft, über Afrika und natürlich über das Klima. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank, dass ihr uns positive Bewertungen gebt, wo immer das möglich ist. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.